aus diesem Kapitel 9. Der Schluss, auf den alles zuläuft. Nachdem sie ihn zu den Pharisäern geschleppt haben und er sich da verteidigen muss, wird er ein bisschen frech, könnte man sagen. Und seine Eltern werden auch noch eingeschaltet. Die sind auch ein bisschen frech. Wahrscheinlich, weil sie sich wundern, wie kann man jetzt als frommer Mensch Haare spalten, wegen der Sabbatgesetze, und nicht mal ein bisschen Freude darüber zeigen, dass einer sehend geworden ist. Und sie sollen sich verteidigen und sagen, ist das euer Sohn? Wieso ist er nun sehend? Und seine Eltern antworteten den Pharisäern und sprachen, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Wer es getan hat, auch nicht. Fragt ihn doch, er ist alt genug, er kann für sich selber reden. Er war bestimmt auch schon über 14. Da sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Und da riefen sie ihn nochmal, und dann wird er so auch ein bisschen dreist und sagt, was hat er mit dir getan? Was war da eigentlich los? Und dann sagt er, ich hab's euch doch schon gesagt. Ihr habt's nicht gehört. Wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Und da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger. Wir sind Moses Jünger. Wir wissen nicht, was das für eine Quelle ist, aus der dieser Mensch spricht, der dir das getan hat. Woher Mose spricht, wissen wir. Der redet von Gott. Und er sagt ganz keck, das ist aber wunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist und er hat mir meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen geheilt hätte. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns, und stießen ihn hinaus. Und hier beginnt nun unser Predigttext, der allerletzte Abschnitt eigentlich nur aus dem Kapitel 9 im Johannes. Ab Vers 35. Es kam nämlich vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete an. Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die, die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die auch wieder herumstanden, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Ich weiß nicht, haben wir jemanden unter uns, der Kontakt zu Blinden hat? Umgang mit Blinden, ja? Verwandtschaft, Bekanntschaft. Ich weiß auch nicht, wie gut euer Einfühlungsvermögen ist, sich so etwas vorzustellen. Sicher in der Schule und in unseren Jungscharstunden, da machen wir das manchmal, dass wir mal, bevor wir die Geschichte von Bartimäus oder diese Blindenheilung hier, erzählen, dass wir jemand mal vorkommen lassen und dann binden wir mal die Augen zu mit einem Schal oder einem Pulli, den uns einer aus der Runde leiht. Und dann drehen wir ihn ein paar Mal so, nicht? Und dann lassen wir ihn irgendwo hinlaufen, irgendwo anstoßen. Um mal so ein bisschen wenigstens das erleben zu lassen, was es bedeutet. Was es bedeutet. Und doch, das sind ja höchstens Minuten. Heute ist es immer noch schlimm, blind zu sein. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie damals. Damals war es sehr schlimm, denn diese Leute waren total abhängig. Man tat ja gar nichts für sie. Vielmehr, man tat nichts für sie, dass sie was selber tun konnten. Sie waren einfach verurteilt zum Bettlerdasein vor den Toren der Stadt. Interessant. Jesus begegnet einem Mann, der von Geburt an blind ist. Das heißt, wahrscheinlich sind sie so wie bei Bartimäus an ihm vorbeigezogen. Und die Jünger nutzen das wieder mal, um ihren Meister theologisch jetzt ein bisschen zu nutzen und sagen, gut, Meister, wie ist das jetzt eigentlich? Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Wissen Sie, was ich interessant finde? Wenn ich vor 8 Jahren über diesen Predigttext gepredigt hätte, dann hätte ich jetzt so fortgefahren zu Ihnen, zu euch. Hätte ich gesagt, naja, auf so etwas wären wir sicher nicht verfallen, auf so eine Frage. Denn für uns ist das klar, ich meine, so viel verstehe auch ich als Nichtmediziner, dass da eben eine Infektion bei der Geburt sein kann, dass da eine genetische Schädigung sein kann, eine Fehler in der Erbanlage. Ich weiß nicht viel, aber so viel weiß man, wie dass Leute blind geboren werden können. Und doch, auch heute noch kann ein Pfarrer, auch wir erleben das, natürlich Sie auch, im Krankenhaus besuchen, das sehr schnell passieren, dass Leute, die krank werden, sagen, womit habe ich das verdient? Das ist doch noch tief in uns drin. Aber aus einem ganz anderen Grund ist die Frage der Jünger heute wieder aktuell. Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Gut, er ist blind geboren, er kann nicht viel gesündigt haben in diesem Leben. Er war ja schon seit Geburt blind. Aber seine Eltern? Das könnte noch zu deuten sein, auf dass die Jünger natürlich das Alte Testament auch als Juden kannten und ganz sicher den Vers aus 2. Mose Kapitel 20, Vers 5. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied. Also ich glaube, dass Missetat dort mehr Abfall vom Glauben bedeutet, als jetzt schlimme Dinge, die Väter tun. Und doch wissen wir, wir wissen es als normal Gebildete aus unserem psychologischen ABC, dass das klar ist, dass Dinge Folgen haben, dass Väter prägen ihre Kinder, dass die Folgen tragen von Fehlern von ihren Eltern. Gottes Wege und Ordnungen werden von den Vätern verletzt und dann natürlich müssen Kinder darunter leiden. Ich möchte nicht versäumen zu sagen, wie wunderbar es ist, dass diese Bibelstelle, die so hart und grausam von Gott klingt, ganz anders ausgeht, dass diese Bibelstelle ja weitergeht. Nicht nur eure Liebsten, gerade die, denen ihr das nicht wünscht, müssen unter euren Fehlern mal leiden, weil ihr sie stark geprägt habt, sondern es folgt ja auch die Einladung zu einem überreichen Segen. Denen, die mich lieben und meine Gebote halten, sagt Gott dann, tue ich wohl bis in 1000 Glieder. Die Segenslinie ist viel barmherziger als die Gerichtslinie. So ist Gott. Und doch, das ist schon ernst. Aber aus einem ganz anderen Grund ist das, was die Jünger heute fragen, wieder aktuell. Und nun muss ich Ihnen mal was zugeben. Ich finde es schade, ich habe in der vergangenen Woche die Zeit nicht gehabt, da nachzuforschen. Das wäre nämlich mal eine richtig wissenschaftliche Aufgabe gewesen. Aber da hätte man richtig wohin fahren müssen, wo solche Bücher zu finden sind. Wir haben es gerade in der letzten Konfirmandenstunde noch behandelt, dass es heute schwer ist mit dem Begriff Wiedergeburt. Wir leben in einer Zeit, in der die Konfirmanden nicht leicht haben zu verstehen, was die Bibel mit Wiedergeburt meint, denn dieses Wort kommt ihnen aus allen Ecken in einem ganz anderen Sinn zu Gehör. Als wir ProChrist hatten, fragte eine katholische Frau dieses Ortes, Wiedergeburt? Hat der Billy Graham drüber gepredigt? Und hat es nur ostasiatisch gefüllt. Reinkarnation, Seelenwanderung. Sogar Billy Graham hat damals meines Erachtens versäumt, den Unterschied deutlich genug zu machen. Zwei Worte, dasselbe Wort und doch zwei völlig verschiedene Dinge. Und vielleicht, das wäre jetzt das Interessante gewesen, vielleicht reizt es jemand mal, da ranzugehen, ob die Juden damals in Israel auch aus dem Osten her schon beeinflusst waren und wissen konnten von so einer Vorstellung der Wiederverkörperung. Das heißt, ich muss in diesem Leben büßen für Sünden aus dem vergangenen Leben, vielleicht durch Blindheit. Ich muss im nächsten Leben büßen für Sünden aus diesem Leben, vielleicht durch Sklave sein, irgendwas. Und so muss ich mich durch viele, viele Wiederverkörperungen, heißt es eigentlich wörtlich übersetzt, emporarbeiten bis zum vollkommenen Zustand, um reif zu sein ins Nirvana, den Zustand völligen Erlöschens aller meiner Begierden einzugehen. Ein Leben reicht dazu nicht, um so vollkommen zu werden. Viele, viele tausende Male. Und das ist ja interessant. Heute lesen wir diesen Text also ganz anders. Wir sagen nicht, ist ja primitiv, sondern das gibt's in unserem Land auch wieder, was die Jünger hier fragen. Nur ein Beispiel, ein Kollege aus Bremen hat ein Kontergan-Kind gehabt, mit so gleich hier ohne Arme, die Hand am Gelenk. Und hat einen Film gesehen, was man da medizinisch machen kann, wollte den Konfirmandeneltern das sagen, weil er wusste nicht, ob die das gesehen haben, dass da neue Entwicklungen medizinisch im Gange sind, da was zu tun. Und war sehr erstaunt zu hören, oh nein, wir würden da nie etwas unternehmen. Das ist ja das Karma, das Schicksalsrad des Kindes, das muss das Kind durchmachen, wegen irgendwelcher Sachen in seinem vergangenen Leben. Nicht wahr? Nur mal, dass Sie wissen, die ethischen Folgen von diesem Denken führen nämlich dazu, dass man Hilfeleistung gar nicht so versteht wie wir. Wir denken doch automatisch, helfen ist immer richtig. Aber es ist gar nicht wahr. Der muss das ja durchmachen. Und so haben die Jünger vielleicht auch gedacht. Jesus wehrt das alles völlig ab. Sowohl das Moralische, das, was habe ich getan, womit habe ich das verdient? Und er wehrt es sehr heftig ab, weil er weiß, das hindert, das zu sehen, was mit ihm kommt. Etwas ganz Neues. Er sagt nein, sondern ihr sollt jetzt das Werk Gottes sehen. Ihr sollt jetzt sehen, was ich kann. Ihr sollt jetzt sehen, was durch mich in diese Welt kommt. Heil und Heilung. Barmherzigkeit. Annahme. Und so ist es etwas Wunderbares, dass er diesen Blinden nicht sitzen lässt, aus irgendwelchen Gründen, die wir besprochen haben, sondern auf ihn zugeht. Er wendet ihm sich zu. Ich gestehe noch einmal, dass ich auch das sehr komisch finde, was Jesus da tut, verwundert mich sehr. Die Bibel kann manchmal schon sehr befremdend sein. Ein Brei auf die Augen. Aber der Blinde gehorcht und der Teich heißt Siloa, gesandt. Unser Evangelist Johannes sagt uns das. Das deutet vielleicht nicht auf den Blinden, der jetzt von Jesus gesandt ist zum Teich, sondern vielleicht auf Jesus, der Gesandte aus Gottes Welt ist. Und der Blinde bekommt nun mit dem Willen und dieser Macht dessen zu tun, der in die Welt gesandt ist. Dem Blinden gehen die Augen auf. Der ins Dunkel getaucht war, kehrt mit einem unglaublichen Staunen zurück, durchdrungen von nie gesehenem Licht. Wir können es uns nicht vorstellen, aber ich wünsche uns natürlich, dass auch wir mal aufwachen, auch an so einem Herbstmorgen, und sehen wie am ersten Tag, staunen wie am ersten Tag. Es wäre schön, wenn unsere Gleichgültigkeit öfters durchbrochen würde. Wie am ersten Schöpfungstag, wo Gott sagt, es werde Licht. So spricht nun auch Jesus, es werde Licht. Ist das Heilung? Ist das eine Spur? Ist diese Heilung eine Spur Gottes jetzt in der Welt? Ja, aber das merken auch die frommen Schriftgelehrten. Und sie erkennen schon an einer Kleinigkeit, dass hier keine Spur Gottes in dieser Welt sein kann. Nämlich jener Jesus machte ja ein Brei. Wir finden das höchstens seltsam, ich finde es wirklich seltsam, aber die Pharisäer, müssen wir uns vorstellen, fanden es anstößig. Das ist nämlich Arbeit und das geschah am Sabbat. Wir finden das schon grotesk. Was ist ein solcher Verstoß gegen die Heilung eines Blindgeborenen? Aber ein Verständnis möchte ich doch sagen. Es ist also wichtig, dass wir uns mal wieder klar machen, dass die Pharisäer ja so lebten. Sie glaubten ehrlich, wenn alle Juden einmal einen ganzen Tag lang den Sabbat gehalten haben, dann kommt der Gesalbte. Wenn auch nur ein Sabbat einmal voll und gültig gehalten würde, dann kann der Gesalbte kommen. Und den Sabbat brechen und die Sabbatgebote brechen, bedeutet doch, das Kommen des Gesalbten aufzuhalten. Das war halt so. Da müssen wir uns auch hineinversetzen, damit wir auch da fair bleiben, Verständnis haben. Also versperrt Jesus dem Gesalbten, dem erwarteten Messias, mit seiner Arbeit, die er an dem Sabbat tut, den Weg, dem Gesalbten den Weg in die Welt. Und das ist natürlich Sünde. Jesus, natürlich, ist es ja schon. Er ist ja schon da. Aber das sehen sie nicht. Und deswegen, nach diesem ganzen Hickhack und diesen Diskussionen, sagt er, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, auf dass die nicht sehen, sehend werden und die das sehen, blind werden. Als Jesus nochmal am Schluss nun auf den zugeht, auf den Blindgeborenen, der jetzt gesund ist, weil es ihm leid tut, wie die Schriftgelehrten mit ihm umspringen, rausstoßen, dann führt er ihn von dem physischen Sehen zum geistlichen Sehen. Erinnert ihr euch an die Geschichte von dem Pharisäer Nikodemus, der in der Nacht, wo man es nicht sehen kann, zu Jesus kommt und Jesus sagt ihm, wenn du nicht wiedergeboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du hast einfach keine Sicht dafür, du hast keinen Blick dafür, du hast die Augen nicht dafür. Du bist physisch total intakt, aber du bist geistlich blind. Du bist ein Schriftgelehrter und weißt das nicht? Ja, man kann die Bibel studieren und doch nicht sehend werden. Ein Theologieprofessor heutiger Tage kam zu mir nach der Arbeit an einem neutestamentlichen Text. Ich war in seinem Seminar und vor den Türen der Fakultät, er spürte, ich wehre mich gegen diese zu starke bibelkritische Methode, die an der Universität gelehrt wird. Und da sagt er, Herr Laubvogel, jetzt sagen Sie doch mal eins. Also Jesus war doch Mensch. Sag ich, klar, voll und ganz. Aber irren ist doch menschlich. Sag ich, klar. Also hat Jesus sich geirrt. Sag ich, nein. Sind Sie mitgekommen? Jesus war Mensch, ja. Irren ist menschlich. Sag ich, ja. Sagt er, also hat Jesus sich doch geirrt. Sag ich, nein. Was hätten Sie gesagt? Es ist nicht notwendig, dass man sich so über Jesus irrt, aber es kann natürlich leicht passieren, weil Jesus kam in menschlicher Gestalt. Für viele Theologen von heute bedeutet das, dass er auch in die Irrtümer der Welt eingeht. Das heißt, alles ist relativ aus unserer Sicht. Wer hat schon das Recht zu sagen, was er sagt, ist absolut? Objektiv. Wir wissen das heute, dass wir nur annähernd die Wahrheit erkennen können, die Wahrheit der Dinge, die Wahrheit der Natur. Nur annähernd, wir sind doch so begrenzt. Aber Jesus war der Unendliche im Endlichen. Jesus war Gott in menschlicher Gestalt. Das war die Ausnahme. Das bedeutete nicht unbedingt, dass er auch in den Irrtum einging. In den menschlichen Relativismus. Und das war die Grenze des Verstehens für meinen Professor. Das ist auch nicht einfach zu verstehen. Und da braucht es auch viel Gespräch. Weil Jesus war nicht nur Mensch, ganz und gar, er war auch Gott, gleichzeitig, ganz und gar. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und deswegen hat er die Freiheit, den Sabbat zu sprengen. Und deswegen darf er am Schluss die Pharisäer, die es doch so meinen, ernst zu meinen, kritisieren und sagen, wenn ihr meint, ihr seid sehend und habt es nicht nötig, noch neu belehrt zu werden, die Geschichte Gottes geht jetzt weiter mit mir. Ihr könnt nicht stehen bleiben auf den festen Sabbatregeln. Ich bin Herr auch über den Sabbat. Dann bleibt ihr blind. Das ist interessant. Die Nichtsehenden, die zugeben können, also meine Sicht ist begrenzt. Ich brauche die Offenbarung der Bibel. Ich brauche die Offenbarung durch Gottes Wort, dass ich richtige Erkenntnis über diese Zusammenhänge bekomme. Ich kann es nicht von mir aus selbst religiös oder fromm oder theologisch in einem Aufschwung. Ich brauche auch, dass Gott auf mich zukommt. Ich brauche die ausgestreckte Hand Gottes in Jesus, dass ich erkenne, wer Gott ist. Wie will man Gott ohne Jesus erkennen? Der wird aus seiner Blindheit sehend. Wer sich traut zu sagen, ich bin ein Armer im Geist, der wird selig. Selig sind die Armen im Geiste. Das sind nicht die Dummen, aber das sind die, die wissen, ich bin beschränkt, ich bin endlich, ich bin begrenzt. Ich bin nicht umfassend. Aber Gott ist es. Gott hat den Überblick. Und deswegen kann Gott mir auch die neue Sicht und den Durchblick schenken. Und die werden sehend. Das ist das Gericht. Und das Gericht ist auch, dass die, die sich für sehend halten, blind bleiben oder geradezu blind werden. Wir haben in unserem Land immer noch die Folgen der Aufklärung zu bewältigen. Die Aufklärung, die war mit einem Wort Erleuchtung. Ablegen des finsteren Mittelalters. Finsterstes Mittelalter. So finster war das gar nicht. Das haben die Leute der Aufklärung erst so finsteren erklärt, um sich dagegen abzusetzen. Aufklärung, Erleuchtung, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes ohne fremde Leitung zu bedienen. Dann wirst du Erkenntnis gewinnen. Wo sind wir gelandet? Die Aufklärung ist so sehr gescheitert, dass wir nun im Dunkeln fischen, im Trüben, im wahrhaft Dunklen. Wir haben auch im Konfirmandunterricht darüber gesprochen, im Okkulten, im Magischen, im Spiritistischen, in diesen ganzen Techniken suchen wir Erkenntnis mittlerweile der höheren Welt. Weil wir einfach tragisch genug, wir verneinen, das anzunehmen, was uns Gottes Wort über diese Dinge sagt. Also suchen wir von uns aus, hochzukommen in diese Welt und landen im Irrtum, landen im Aberglauben, landen in der Lüge, in der Täuschung. Ist auch ein Licht, was man da kriegt, aber es ist ein Irrlicht, ein Irrlicht. Ich wünsche uns, dass wir dieses Licht, das in das Leben von vielen von uns gefallen ist, dass wir selber erkennen, wie wir es gestern in der Seminar gehört haben, auch wir haben nun die Aufgabe, Licht zu sein in dieser Welt. Jesus ist nicht mehr da, aber er möchte in seinen Christen, in seinen Jüngern Licht weitertragen in eine immer dunkler werdende Kultur, die im Trüben fischt. Und wir dürfen aufmerksam machen, woher wir dieses Licht haben. Nicht aus uns selbst, sondern nur im Blicken und im sich prägen lassen von dem, der das Licht ist. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Physische Blindheit ist schlimm. Aber geistliche Blindheit ist auch sehr schlimm. Und wir sollen sehend werden. Wir sollen erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Mit Gott in menschlicher Gestalt, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen. Das Heil, das Licht für die Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.